Am 26. Mai diesen Jahres war Triathlon in Ingolstadt und wir hatten keinen Gottesdienst. Und ich wurde von unserer Gemeinde eingeteilt, bei der Gemeinde des lebendigen Gottes die Predigt zu halten. Und ging dann wohl vorbereitet hin. Und als ich da war, habe ich erfahren, die wussten davon gar nichts. Sie haben dafür einen Gastprediger gehabt. Und so wurde ich Gast bei einem zweieinhalbstündigen Gottesdienst, der mich dennoch sehr beeindruckt hat. Vor allem die Hingabe, die ich erlebt habe. Es wurde während dem Gottesdienst die Glieder gesegnet, die gesegnet werden wollten. Und auch die Kraft und die Ermutigung, die sie aus dem Gottesdienst schöpfen. Was mich natürlich immer wieder beeindruckt, wenn ich dort bin, dass sie frei predigen, ohne ein Konzept, und das geht. Und ich habe mir gedacht, da will ich mir ein bisschen was abschauen, dass ich nicht ganz so plattlastig bin. Deshalb habe ich mir nicht mehr alle Wörter aufgeschrieben, sondern will versuchen, die Stichpunkte euch zu vermitteln. Und das ist ein Experiment, ob das gelingt, müsst ihr mir halt hinterher dann widerspiegeln. Das Thema in diesem Gottesdienst war Frucht. Und es war eine lange Predigt, aber es wurde eben nicht alles dazu gesagt, was dazu zu sagen ist, und es ändert sich nach dieser Predigt. Aber im Ernst, ich denke, wir werden ein Leben lang buchstabieren, was Frucht bedeutet, was Jesus mit Frucht meint, was die Bibel mit Frucht meint. Es gibt ein sehr vielfältiges Bild, das die Bibel da vermittelt. Ganz am Anfang der Schöpfung heißt es schon, dass das Kraut aufgehen soll und der Same Frucht bringen soll. Für Tiere und Menschen gilt, seid fruchtbar und mehrt euch. Deutlich ist aber auch, Frucht ist nicht gleich Frucht. Gott geht es um gute Frucht, um genießbare Frucht, eine Frucht, die erfreut, die auch nährt. Im Alten Testament wurde die Frucht beschränkt auf die Natur und auf die Ethnie des Volkes Israel. Mit dem Befehl Jesu kurz vor seiner Himmelfahrt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Völkern, hat Jesus das Thema Frucht, das zahlenmäßige Thema Frucht, grundlegend ausgeweitet. Das war für Israel unvorstellbar. Juden haben nie missioniert und tun es bis heute nicht. Gläubige Juden bleiben unter sich, wenn es um ihren Glauben geht. Und dennoch greift Jesus mit diesem Taufbefehl das Alte Testament auf. Im Alten Testament ging es schon immer um alle Völker, dass alle Völker die Erkenntnis Gottes haben sollen. Und somit ist das Thema Frucht, geht weit über Israel hinaus. Es geht zunächst mal um ein quantitatives Wachstum, das heißt, dass wir mehr werden. Aber es ist ganz klar, dass Jesus es nie nur darum geht, dass wir zahlenmäßig mehr werden, sondern dass wir auch qualitativ wachsen. Schon in Matthäus 3 wird Jesus mit den Worten zitiert, wo es um die Frucht der Umkehr geht, zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Dann wird von den Früchten des Geistes gesprochen oder vom Frucht des Glaubens und so weiter. Die Bibel hat immer eine Bildsprache oder sehr oft eine Bildsprache, und so auch der Text für den heutigen Sonntag, der steht im Johannes 15, es sind die Verse 1 bis 6 und ich habe den Vers 8 noch dazu genommen. Dort heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Stock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso auch ihr könnt nur dann Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Ich denke, das ist einer der ausführlichsten Texte von Jesus über das Thema Frucht. Es werden hier drei Personen genannt. Einmal Jesus als der Weinstock, Gott als der Gärtner und sein Jünger als die Reben. Es ist ein beliebter und bekannter Text, der aber sehr deutlich macht, wie ernst es Jesus um dieses Thema geht, wie wichtig ihm das ist. Es ist klar, die Rebe hängt am Weinstock. Aber was macht der Gärtner? Sein alleiniges Ziel ist Frucht. Mehr Frucht, viel Frucht. Und der Gärtner arbeitet mit einer Schere. Ich habe also einen Weinstock von unserem Nachbarpaar mitgebracht und er arbeitet mit der Schere. Und es ist auch offensichtlich, dass hier keine Frucht dran hängt, die schneidet er ab. An diesem Ding ist sehr deutlich zu sehen, das ist ein Teil vom Weinstock, wie der Übergang ist. Es ist auf einmal ganz grün und da beginnt die Rebe. Und diese Rebe, die trägt viel Frucht. Der Nachbar hat leider schon vorher einiges abgeschnitten. Auch die Reben, die viel Frucht bringen, wird einiges abgeschnitten, damit mehr Sonne hinkommt, dass es mehr Frucht trägt, dass es einfach die Frucht ist, die der Gärtner haben will. Und der Gärtner ist mit Leidenschaft dabei, dieses Thema, diesen Stock zu beschneiden, die Reben zu beschneiden, aber auch mit allem Ernst und mit aller Konsequenz. Mit dem Bild, dass er die Früchte, die Reben zuschneidet, die Früchte tragen, da kann ich ja noch leben. Das heißt, wenn ich das auf Menschen übertrage, könnte man das auf Haare schneiden übertragen, auf Männer fürs Rasieren und Fingernägel schneiden. Das ist alles, was bei uns abgeschnitten wird, aber das dazu beiträgt, einmal das Haar schneiden, dass wir manierlicher aussehen und rasieren ebenso. Und die Fingernägel könnte man übertragen, dass der Tastsinn ausgeprägt wird, dass ich empfindsamer mit Menschen gehe. Aber die ganze Rebe abschneiden, für mich nicht auszudenken. Dann bringt Jesus aber noch ein tröstliches Wort dazu. Ihr seid schon rein, ihr seid schon gute Reben, um des Wortes willen, das ihr hört. Auf Jesus hören bedeutet mit ihm in Verbindung sein. Und auf ihn hören ist ein ganz wichtiger Bestandteil. In ihm sein, so wie ich in euch. Durch auf ihn hören sind wir grundsätzlich rein oder sind gute Reben. Aber wir tragen damit noch nicht Frucht. Es kommt darauf an, dass wir in Verbindung mit ihm bleiben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er benennt klar die Zuständigkeit. Und die Verbindung zu Jesus, die gewährt den Saftfluss. Denn ohne den Saftfluss, der vom Weinstock kommt, kann eine Rebe nicht leben und kann eine Rebe keinen, keine Frucht reifen lassen oder tragen. Und das Gleitmittel für diesen Saftfluss nenne ich mal den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist läuft nichts. Wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter. Und Täter werden wir dann, wenn wir den Heiligen Geist in uns zur Wirkung bringen. Weil aus uns selbst heraus können wir genauso wenig bewirken wie eine Rebe, die nicht am Weinstock hängt. Der ungestörte Saftfluss heißt, dass wir aus seiner Kraft leben, aus seiner Klarheit, seiner Liebe und seiner Wahrheit. Saftfluss ist die Voraussetzung für Frucht, für viel Frucht. Der Schwerpunkt für diesen Text, da geht es im Wesentlichen um Wachstum. Nicht nur um Quantitatives, sondern auch um Qualitatives. Nur Wachstum ohne Früchte des Geistes als Beispiel ist nicht im Sinne Jesus. Und umgekehrt auch nicht. Nur Früchte des Geistes, ohne dass wir wachsen, ist auch nicht in seinem Sinn. Es geht immer um beides. Wie schaut die Wirklichkeit aus? Ich weiß nicht, wer den Donaukurier gelesen hat gestern. Die Schlagzeile hieß, Kirchen verlieren immer mehr Mitglieder. Beschränkt sich das nur auf die Kirchen oder auch auf uns? Kann es sein, dass wir in unserer Geschichte da einiges vernachlässigt haben? Wir haben uns ja über Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte biologisch gehalten in unserem Nachwuchs. Wir haben abgesondert gelebt, wir haben abgeschottet gelebt, wir waren die Stillen im Lande. Und nun hat sich einiges vermischt, hat sich einiges verändert. Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es eine ganz große Vermischung von verschiedenen Deutschen, Deutschstämmigen, und das hat auch unsere Gemeinden berührt. Manche bleiben weg, sie finden in anderen christlichen Weiden Nahrung, nicht nur in mennonitischen. Andere haben sich auch inhaltlich vom Glauben gelöst oder andere sind gar nicht eingestiegen. Der biologische Wachstum funktioniert nicht mehr bei uns. Er ist längst Geschichte. Und wir sind, das müssen wir deutlich sagen, deutlich weniger geworden. Was bedeutet das für uns? Was gibt es da zu tun? Die Ärmel hochkrempeln, Gespräche verwickeln die Menschen, ob sie es wollen oder nicht, ob es passt oder nicht, Evangelisationen veranstalten, etwas leisten, Erfolge herbeischaffen und so weiter. Der Text gibt dazu nichts her. Nicht umsonst sagt Jesus gerade an dieser Stelle, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich denke, wir können sehr viel ohne ihn tun. Jeder Mensch tut viel und es bewegt sich viel in dieser Welt ohne ihn. Also ich predige jetzt schon 35 Jahre. Das kann ich einigermaßen, zwar nicht so grandios, aber einigermaßen kann ich es. Und ich könnte predigen ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, dann hätte ich nichts zu sagen. Und mit dem Heiligen Geist soll er zum Zug kommen und soll er wirken. Eindringlich sagt Jesus in dem Text, bleibt in mir und ich in euch. Das heißt für mich praktisch, identifiziert euch mit mir. Seid echt. Seid wahrhaftig. Übt euch in Liebe, in Freude, in Geduld, in Treue, in Nachsicht, in Selbstbeherrschung und Freundlichkeit. Nicht Leistung ist angesagt, sondern im täglichen Umgang miteinander und im täglichen Umgang und der Pflege der Beziehung zu Jesus werden wir Täter seines Wortes und nicht nur Hörer. Wir brauchen nicht in die Leistungsfalle tappen. Der Gärtner beschneidet, nicht wir. Jeder Mensch hat von Gott einen Freiraum bekommen, in dem er leben kann, auch losgelöst von Gott. Aber ohne ihn gibt es keine Frucht. Keine Frucht, die bleibt, keine Frucht, die ins ewige Leben führt. Mir ist eine Geschichte untergekommen von einem Missionar, Ludwig Rapf, der von 1810 bis 1881 gelebt hat. In Afrika war er 12 Jahre Missionar und er hat sich dort nicht besonders als Missionar hervorgetan. Er hat geografische Karten geschrieben und hat sich in der Sprache der Suaheli vertieft und da einiges bewirkt. Er wurde schließlich nach 12 Jahren abberufen. Und kurz bevor er abberufen wurde, hat sich ein einziger bei ihm taufen lassen. Das war der einzige in der ganzen Zeit. Und der war behindert. Und dieser behinderte Mann ist auch kurz nachdem er sich bekehrt hat, gestorben. Die Folge davon war, dass sich der ganze Stamm, weil der sich bekehrt hat, zu Jesus bekannt hat. Ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns hüten sollen, andere zu bemessen und unsere Vorstellungen auf andere zu übertragen. Wir selber sind gefragt. Wir könnten Wachstumsprogramme entwerfen, Strategien und alles Mögliche. Wachstum und Frucht lässt sich nicht erzwingen. Es gibt das bekannte Lied, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt nicht in unserer Hand. So sehr das stimmt, so sehr stimmt aber auch, jeder von uns persönlich kann zu Wachstumsbedingungen beitragen, in welcher Form auch immer, sowohl im persönlichen Glauben als auch was die Gemeinde betrifft. Und immer wieder, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Eines ist aber auch klar, ohne den Heiligen Geist können wir nichts bewirken, kommen wir nicht vorwärts. Die Frage ist, wie bekommt man den Heiligen Geist oder wie kann ich seiner gewiss sein? In der Apostelgeschichte gibt es eine Begebenheit, wo Paulus nach Ephesus kommt und er fragt ein paar Jünger Jesu, werden ausdrücklich als Jünger Jesu bezeichnet, habt ihr, als ihr gläubig wurdet, den Heiligen Geist empfangen? Und sie haben gesagt, davon haben wir noch nie was gehört, dass es den gibt. Und dann hat der Paulus sie gefragt, auf wen seid ihr denn getauft? Ja, auf Johannes. Und dann hat Paulus sie getauft auf den Namen Jesu Christi, hat ihnen die Hände aufgelegt, hat sie gesegnet und der Heilige Geist kam auf sie und sie haben in Sprachen gebetet und Weissagungen gebracht. Und ich denke, wer nicht sicher ist, dass er des Heiligen Geistes gewiss ist, der kann sich segnen lassen dazu und die Schritte tun, die Paulus hier empfohlen hat. Wir hören jetzt zwei Beiträge, die davon berichten, wodurch sie gewiss geworden sind, dass sie den Heiligen Geist haben.
Beseelt, erfüllt, irgendwie auch schwebend. Also mir war klar, nun gehöre ich zu Jesus, der Heilige Geist ist in mir und ich irgendwie auch in ihm. Gerade eben haben wir das Lied gesungen, im Herzen ein Lied, und da ging es ums Tanzen. Das Lied kannte ich damals noch nicht, aber ich hatte das Gefühl, tanzen zu müssen. Jung war ich sowieso, wild auch irgendwie, aber dann auch wirklich frei, weil der Heilige Geist da war. Das war ganz deutlich zu spüren. Das ist nun ja schon über 20 Jahre her. Jetzt bin ich mir des Heiligen Geistes auch bewusst, gewiss, aber irgendwie anders, selbstverständlicher. Manche Highlights in meinem Leben, da kommt es nochmal so wild und frei und jung auch rüber, aber eben nicht so deutlich, selbstverständlicher, normaler. Und dann habe ich mir gedacht, wie beschreibe ich es dann, weil ich bin ja jetzt noch nicht mal 25. Ich bin mir gewiss, dass der Heilige Geist in meinen Gedanken ist, mir Impulse und Eingebungen gibt, die ich selber nicht hätte. Der Heilige Geist ist in meinem Gefühl. Irgendwie gibt er mir Sicherheit, Geborgenheit. Ich weiß, ich bin geliebt. Und ich habe ja den Glauben, der Heilige Geist gibt mir ein anderes Verständnis für Menschen, für Situationen. Manchmal fühle ich mich so wie mit so einem Checkerblick gesegnet. Ohne dass das jetzt abgehoben klingen soll, aber ich glaube, dass das ist der Heilige Geist, das kommt nicht von mir. Also ich beschreibe es so, dass er mich lenkt, mich erinnert, ja, und mich auch beschützt.
Wie erlebe ich den Heiligen Geist? Am Freitag hat mich der Gerhard angerufen und mich gefragt, ob ich ein kurzes Statement abgeben will dazu oder meinen Erfahrungsbericht abgeben will. Und dann hat mich das schon erstmal so ein bisschen, oh, jetzt muss ich da mal drüber nachdenken, und habe mir dann auch ein paar Stichpunkte gemacht, so wie der Gerhard. Und da steht jetzt nicht alles drauf, weil gestern habe ich noch ein Erlebnis gehabt, aber das erzähle ich dann hinten dran. Erstmal das, was ich mir dazu notiert habe. Wie erlebe ich den Heiligen Geist? Also ich habe das auf drei Punkte festgemacht. Einmal als Tröster, als Kraftgeber und auch mein Hinweisschild. Das klingt zwar jetzt eigenartig, das werde ich aber gleich erklären. Als Tröster erlebe ich ihn in Zeiten, in denen es mir nicht so gut geht, dass ich einfach jemanden habe, an den ich mich wenden kann und Trost erfahre und dadurch eben auch die Kraft kriege, die Sache, die mich da gerade beschäftigt, dann auch ja, zu überwinden, zu schaffen, wie auch immer. Und der dritte große Punkt ist, das hat sich so in den letzten Jahren einfach rauskristallisiert, der ist mein Hinweisschild. Mein Hinweisschild für die Vergangenheit und auch für die Zukunft. Was heißt das jetzt konkret? Die Ria musste sich vor einiger Zeit einer OP unterziehen, die eigentlich so eine Routine-OP war, ja, alles gut und schön, kriegen wir irgendwie hin. Und dann gab es doch Komplikationen und es war schwieriger, als es geplant war. Und das war dann so ein Hinweisschild für mich vom Heiligen Geist, der sagt, hey, schau, im Leben läuft nicht alles so, wie es geplant ist. Es kann ganz schnell ganz anders sein, ganz extrem anders sein. Schau, dass du dir bewusst bist, was ist dir wichtig im Leben, was ist überhaupt wichtig im Leben. Kehr immer wieder zu dir zurück und schau da einfach drauf. Und das ist so mein Hinweisschild aus der Vergangenheit. Lern aus den Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und Hinweisschild auch für die Zukunft. Wir haben momentan ein großes Thema bei uns in der Familie mit dem Schulbesuch von Jonas, Schulsituation von Jonas. Der muss jeden Tag sehr weit fahren. Er ist in der Realschule, Nachmittagunterricht kommt, die Tage werden länger und wir sind gerade am Überlegen, wie wir diese Situation für den Jonas erleichtern können und hängen da gerade so ein bisschen in der Luft, weil wir nicht genau wissen, was wir tun sollen. Und es kamen auch letztens wieder Hinweise vom Heiligen Geist, der sagt, hey, habt ihr diese oder jene Sache schon mit einbezogen, wo wir einfach neue Impulse kriegen, neue Ideen kriegen, was wir tun können und uns da einfach leiten lassen vom Heiligen Geist. Und das ist so mein Hinweisschild für die Zukunft. Und an diesen drei Sachen mache ich das fest. So, und jetzt noch ein Erlebnis von gestern, was jetzt nicht auf meinem Zettel steht. Die ein oder anderen von euch waren bei uns im Menodram in dem Stück Angst. Und da drin gab es ein Lied von zwei Rappern aus München, die O-Bros, die christlichen Rap machen. Das passte super ein Stück, das haben wir mit eingebaut. Und gestern haben wir den Jonas zu einem seiner Schulfreunde gefahren, auf einen Geburtstag in der Nähe von Landshut und sind danach spontan nach Landshut gefahren und da war Altstadtfest und dann sind wir drüber geschlendert und auf einmal hören wir Rapmusik und es fiel immer wieder dieses Wort Jesus. Und dachte mir, oh, da müssen wir jetzt hinschauen und ganz spontan sind wir vor dieser Bühne gelandet und wer trat auf? Die O-Bros. Die waren eingeladen von der katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinde in Landshut, um auf diesem Altstadtfest zu spielen. Und da haben wir wirklich gemerkt, wie der Heilige Geist wirkt. Es waren junge und ältere Leute und mittelalte Leute vor dieser Bühne und sie gingen ab und haben die gefeiert und haben Jesus gefeiert und die ganze Zeit stand man daneben mit Gänsehaut und sagte, ja, das ist der Heilige Geist, der wirkt hier in den Leuten, die einfach spontan sich vor diese Bühne stellen und mitfeiern. Und das war auch so ein Punkt für mich gestern, wo ich sagte, ja, hier wirkt der Heilige Geist und ja, hier seht ihr seinen Samen für die Früchte, die vielleicht dann in dem einen oder anderen aufgehen. Genau, und das war so der Punkt von dem Heiligen Geist, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und gestern einfach spontan dazu kam.
Vielen Dank für eure Beiträge. Im Vers 6 heißt es, wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Jesus schließt nicht aus, dass man auch ohne ihn leben kann. Und was sind das für Reben? Ich habe das versucht, in dem Bild hier deutlich zu machen, in dem Beispiel. Das sind Reben, die können sehr lang sein und groß und lang wachsen, aber es hängt nichts dran. Und sie können so lang sein, dass sie wieder in die Erde gehen und von dort aus Wurzeln schlagen. Und dann können sie aus eigener Kraft leben. Und was macht der Gärtner mit solchen Reben? Er schneidet sie hier ab. Und dann können sie in ihrem eigenen Saft schmoren. Und was passiert mit Reben? Am Schluss steht auch im Text drin. Jetzt kann ich leider nicht so lange predigen, bis das Zeug da hier dürr ist. Das würde euch vielleicht ein bisschen überfordern und mich auch. Deshalb will ich ein Feuer machen und ich habe ein bisschen ein Reisig mitgebracht. Aber ist es nicht ein erschreckendes Bild? Das ist keine gewaltfreie Bildsprache von Jesus. Und wenn wir das Neue Testament kennen, dann stellen wir fest, dass Jesus öfter keine gewaltfreie Sprache gesprochen hat. In Matthäus 22 heißt es, bei dem Gleichnis vom Hochzeitsmahl, da werden die Mörder derer, die zum Hochzeitsmahl eingeladen haben, umgebracht im Auftrag des Königs und die Stadt angezündet. Nachzulesen in Matthäus 22. In Lukas 19, Vers 27 wird Jesus mit den Worten zitiert, doch holt jetzt meine Feinde her, die mich nicht als König anerkennen. Bringt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Dass Jesus bei Mördern und seinen Feinden eine gewalttätige Sprache spricht, ist ja noch verständlich. Aber bei seinen eigenen Leuten, wenn die keine Frucht bringen. Wieso diese Härte? Wieso diese Konsequenz? Für mich macht es deutlich, Jesus ist es ein bitterer Ernst bei diesem Thema. Und er beschreibt den Gärtner hier nicht als den lieben Gott, wie wir ihn immer wieder bezeichnen und wie er mit dieser Bezeichnung in der Bibel nicht zu finden ist. Auch nicht die Bezeichnung der liebe Heiland. Der liebe Gott hat Bedingungen zu erfüllen, nämlich lieb zu sein. Der lebendige Gott stellt Bedingungen, nämlich Frucht zu bringen zum Beispiel. Es ist der heilige Gott, den wir lieben und fürchten sollen, wie er immer wieder in der Bibel beschrieben wird. Die Frage am Schluss ist jetzt, ein Thema oder eine Predigt vom Scheiterhaufen oder von der Frucht. Für mich ist es eine leidenschaftliche, eindrückliche und ernste Rede, wo es Jesus um die Frucht geht, um die Zukunft, wo es ums Leben geht. Er sagt, ich bin das Leben. Und er sagt in Vers 8, wenn ihr viel Frucht bringt, und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit des Vaters sichtbar sein. Es geht Jesus durchgängig, immer wieder um die Herrlichkeit des Vaters. In diesem Bild und diesem Gleichnis geht es ja um Weintrauben. Wir hören jetzt ein Lied von Manfred Siebald, wo er, der Text heißt, komm Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Und während diesen Liedes lassen wir Weintrauben rumgehen, dass jeder diese Früchte schmecken kann, um die es Gott geht. Können wir das Lied bitte hören?
Ein, so hast du uns oft beten hören. Wir wollten deine Wohnung sein, dich bitten, bei uns einzukehren. Wir brauchten deine Gaben. Wollten wir noch vieles andere haben, was deinen Platz in uns dir streitig machte und was dich nach und nach zum Schweigen brachte. Wir ließen dich nicht das tun, was du wolltest, weil du nur helfen doch nichts ändern solltest. O Heiliger Geist, kehr bei uns aus, so vieles muss aus uns verschwinden. Feg alles, was nichts taugt, hinaus, auch wenn wir selbst es richtig finden. Feg Hochmut, Neid und Hass aus allen Ecken. Auch das, was wir noch vor uns selbst verstecken. Nimm Geld und Macht und unsere anderen Götzen und reiß sie von den angestammten Plätzen und schaff dir Raum zum Schalten und zum Walten. Dreh alles um und lass nichts mehr beim Alten. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Du sollst für immer hier verweilen. Du sollst kein Gast bei uns mehr sein, sollst uns nicht mehr mit anderen teilen. Und dass du in uns lebst, das wird man spüren. Denn du wirst nicht nur uns zur Wahrheit führen. Du lässt an uns, auch wenn wir es kaum begreifen, die Liebe, die Geduld wie Früchte reifen. Und dass du in uns lebst, das wird man hören. Denn was wir sagen, wird Gott ehren. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Du kannst den letzten Winkel füllen. Wir möchten gern wie Jesus sein. Gestalte uns nach seinem